Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Wir bringen heute ein Gespräch mit dem bekannten ukrainischen Autor Andrei Kurkov, der für seine fantasievollen und teils skurrilen Erzählungen bekannte Schriftsteller ist in den letzten Jahren vor allem als Kommentator des russischen Angriffskriegs in Erscheinung getreten. In seinem Tagebuch einer Invasion hat er die Schrecken des Kriegs und die Auswirkungen auf die Menschen in der Ukraine auch auf Papier gebracht. Im September hat er in der Kurdirektion Bad Ischl aus seinem neuen Roman gelesen. Hallo und herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Ja, Andrei Kurkov kommt als Kommentator des russischen Überfalls auf die Ukraine auch deshalb eine besondere Stellung zu, weil er zur russischsprachigen Minderheit des Landes gehört und daher auch versiert über den fatalen Impact dieses Krieges auf die inneren Beziehungen der Volksgruppen in der Ukraine sprechen kann. Er selbst ist vielsprachig und kosmopolit und seine Lesung am 19. September in der Kurdirektion Bad Ischl aus seinem neuen Roman »Samson und das gestohlene Herz« ist auch ein Zeichen dafür, dass er als Autor trotz des Kriegs und der Kriegsgräuel seine Erzählstimme wiedergefunden hat. In dem Roman, ein teils heiter, skurriler Kriminalroman, werden aber auch Analogien zur früheren russischen Invasion in der Ukraine sichtbar und die Situation eines Landes skizziert, das seit Jahrhunderten unter der Aggression von Nachbarländern zu leiden hat. Andrei Kurkov hat mir am Tag nach seiner Lesung in der Kurdirektion folgendes Interview gegeben.
Ja, ich begrüße sehr herzlich Andrei Kurkov. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Danke Ihnen.
Wir sitzen hier in der Kurdirektion Bad Ischl. Sie haben gestern hier gelesen aus Ihrem Roman »Samson und das gestohlene Herz«. Sie haben zu Beginn des Vortrags auch gesagt, dass Sie jetzt wieder am Roman arbeiten können, mit Ausbruch des Krieges haben Sie nicht mehr am Roman geschrieben, Sie haben ein Tagebuch der Invasion herausgebracht. Diese Bücher haben Sie auch schon vor Beginn des Krieges 2022 geschrieben, aber Sie sind jetzt, es ist eine Romanreihe, jetzt am weiteren Teil. Was war es denn, warum Sie sich jetzt wieder dem Roman widmen können?
Ja, ich schrieb während letzten 2,5 Jahre nur über Krieg. Ich publizierte, ich glaube, mehr als 120, 30 Artikel und Essays über russische Aggression, über das Leben während dem Krieg in Ukraine. Und natürlich, ja, ich bin schon müde, über Krieg zu schreiben, obwohl es gibt immer Interesse und es gibt, ich glaube, auch mehr und mehr Informationen, was passiert in okkupierten Territorien. Aber ich wollte immer zurück zur Fiktion, zum Roman zu kommen. Ich schaffte zuerst nicht, ich versuchte 3-4 Mal, aber nur letzten Sommer, am letzten Sommer, ich habe geschafft eigentlich den Roman, den dritten Roman über Samson, den ich vor 24. Februar 2022 begonnen, weiter zu schreiben. Und ich hoffe, dass in einigen Wochen werde ich den dritten Roman schon beenden.
Der Roman, der auch ein Kriminalroman ist, spielt 1919 während der damaligen russischen Invasion. Was war es denn, warum Sie den Roman in dieser Zeit ansetzen? Sie haben auch, glaube ich, Geheimunterlagen bekommen aus dieser Zeit. War es vielleicht auch eine Vorahnung auf Kommendes? Der Krieg dauert ja an sich schon länger, also 2014. Ja, ist es auch eine Zeit, die vielleicht allgemein für die Geschichte der Ukraine spricht?
Ja, dieser Krieg ist auf drei Schichten geführt. So, das ist natürlich ein Krieg für ukrainisches Territorium. Das ist ein Krieg gegen ukrainische Identität und Geschichte und Kultur. Und das ist ein geopolitischer Krieg zwischen autoritären Regimen und der demokratischen Welt. So praktisch in 1918 bis 1921, wir hatten ähnlichen Krieg mit Russland. Aber in russischer und sowjetischer Geschichte, dieser Krieg war als Bürgerkrieg bezeichnet. Obwohl der richtige, der wahre Bürgerkrieg passierte in Russland, wo die Rote Armee kämpfte gegen Weiße Armee. In Ukraine, 7 Armeen waren in 2 Kriegen engagiert und natürlich ja, das war ein Teil von russischen Bürgerkrieg und das war Krieg für ukrainische Unabhängigkeit, weil in 1918 Ukraine war unabhängig geworden und hat ihren ersten Präsident Mikhail Gruschewski bekommen und der erste Hetman Petro Sagajdachny. Und Ukraine hat seine eigene Armee, diplomatische Dienst und Regierung, alle Ministerien. Aber natürlich, das war nicht von Russland akzeptierbar. Russland wollte immer Ukraine kontrollieren, eigentlich seit 17. Jahrhundert. So, die Geschichte geht noch weiter, tiefer. Weil ich muss dazu sagen, dass Präsident Putin regelmäßig erwähnt, Zar Peter der Große. Und zuerst, ich konnte nicht verstehen, warum er liebt ihn so, weil Peter der Große war ein Europäer. Man kann sagen, er studierte, wie man Schiff baut in Amsterdam. Er hat viele deutsche Ärzte nach St. Petersburg eingeladen. Aber auch natürlich Peter der Große in 1709 hat den Krieg in Ukraine gewonnen, gegen ukrainische Armee von Hetman Mazepa. So, das war eigentlich der erste große Krieg zwischen russischem Imperium und Ukraine. Und man sieht, dass eigentlich die Geschichte wiederholt sich. Und natürlich, ja, Putin träumte, den gleichen Krieg zu wiederholen, das in 1709 passierte. Das hat er nie geschafft. Aber ja, die Ereignisse von 1918 bis 1921 waren sehr tragisch für Ukraine. Ukraine hat praktisch ganze Elite verloren. Und in 1921 praktisch, Ukraine war noch einmal eine Provinz des russischen Imperiums, damals schon sowjetischen Imperiums geworden. Ja.
Das heißt, das war auch ein Grund, warum Sie diesen Roman genau in dieser Zeit da angesetzt haben.
Ja, ja, und natürlich, es gibt so viele Ähnlichkeiten zwischen Ereignissen von 1918, 1920 und was passierte in den letzten 2 Jahren. So, russische Armee war mit gleichem Gewalt nach Kiew gekommen in 1918 als in 2022. Gewalt gegen Zivilisten, nicht gegen Armee. Und mit gleicher Ideologie, dass Ukrainer können nicht unabhängig sein, weil sie existieren nicht, als Putin sagt. Aber wenn sie existieren nicht, dann mit wem Peter der Große kämpfte in 1709 in Poltawa?
Gibt es neben den Parallelen auch Dinge, die sich verändert haben, die man hier gar nicht vergleichen kann oder die jetzt ganz anders sind als damals?
Schwer zu sagen, weil zum Beispiel praktisch Putin ist ein Vertreter von KGB und in 1919 Kiew war von ehemaligen KGB, das hieß CK, kontrolliert mit gleichen Methoden. Also es gibt Unterschiede natürlich, ja, weil in 1919 die neue sowjetische Regierung hat sehr absurdische Gesetze akzeptiert und neue Regeln gegründet. Die waren wie in Kafka-Romanen oder George Orwells Bücher zu finden, ja. Aber jetzt, was passiert jetzt praktisch, ist mehr klassische Okkupation in Ukraine. Zum Beispiel die ukrainische Sprache in okkupierten Territoriums in die Schulen verboten ist. Wenn jemand versucht auf Ukrainisch zu singen, er ist sofort entweder festgenommen oder denunziert. Und die Leute haben Angst, per Telefon zu reden. Sie sind sicher, dass jemand hört sie zu. So die Angst kommt und bleibt. Und das ist schon mehr mit 1930er Jahren in der Sowjetunion zu vergleichen als in 1918. In 1918, 1919, die Leute erinnerten noch praktisch die demokratische Situation in Russland vor Erstem Weltkrieg. 1913, 1912, als es gab viele Parteien, die hatten ganz andere verschiedene Ideologien und Ideen.
Ja, es war nicht nur der russische Imperialismus, unter dem die Ukraine schon seit Jahrhunderten leidet, sondern auch anderer Imperialismus und auch natürlich der Nationalsozialismus. Über die Regelungen, über die absurden, teils absurden Regelungen, über die Sie gesprochen haben, kann man in dem Roman auch nachlesen. Sie haben sich in den letzten Jahren, das haben Sie schon gesagt, sehr oft auch zu der Situation in der Ukraine geäußert, auch über den Krieg. Was würden Sie denn sagen, was sich, der Krieg dauert doch schon sehr lange jetzt, seit über 2,5 Jahre, was sich in der Zeit in der Ukraine auch auf, in gesellschaftlicher, kultureller Hinsicht verändert hat?
Ja, alles ist verändert. Das Leben ist ganz anders jetzt natürlich, ja. Und die ukrainische Kultur hat sehr große Verluste gehabt. Wir haben ungefähr 70, 80 Dichter und Schriftsteller, die sind entweder ermordet oder sind in dem Krieg getötet als Soldaten. Aber es geht um Tausende von Kulturmitarbeitern aus allen Sphären, die sind wegen der Aggression ums Leben gekommen. Die Leute versuchen doch weiter zu leben, aber das ist ein anderes Land jetzt, weil ungefähr 7 Millionen sind Flüchtlinge im Ausland geworden. Es gibt 6-7 Millionen, die sind IDPs, sozusagen die Leute, die hatten seine Häuser verloren und leben irgendwo anders in Ukraine und suchen neue Zuhause und Arbeit. Und es gibt natürlich ja die Leute, die glücklich sind, dass sie leben noch wie wir in unserer Wohnung, in unserer Stadt, aber können nicht schlafen, weil jede Nacht haben wir Sirenen und jede Nacht die ukrainischen Städte sind von Raketen und Drohnen geschossen. So, und gleichzeitig die Theater funktionieren und man kann nicht für morgen oder für nächste Woche Eintrittskarten kaufen, weil die Leute eigentlich benutzen Maximum von was gibt es in Kultur, in Sozialleben in Ukraine. Und natürlich, die Leute sparen kein Geld. Sie glauben nicht, dass sie werden das Geld in Zukunft benutzen, weil zuerst der Krieg, zweitens Inflation. Man weiß nicht, was wird später mit Banken passieren. So, die Leute gehen öfter in Restaurants und Cafés.
Ich wollte gerade fragen, was das mit den Menschen macht, auch mit dem Zueinander von den Menschen. Gibt es eine andere Form der Solidarität?
Solidarität gibt es bis heute, aber nicht so streng, als das war am Anfang des Krieges. So, die ersten Monate waren kritisch und die Leute wirklich halfen einander. Und ich kann selber so unsere Geschichte erzählen, wie am zweiten Tag des neuen Aggression, wir waren aus Kiew nach Westen gefahren und dann in Uzhgorod an der Grenze mit Slowakei, eine ältere Frau hat uns den Schlüssel für ihre kleine Wohnung gegeben und selbst war zu ihrer Tochter umgezogen. So, wir lebten 4 Monate in Uschgorod in einer Wohnung, ohne dafür zu bezahlen. Sie wollte kein Geld nehmen, weil wir waren Flüchtlinge. Und das passierte überall in ganz Ukraine, weil Millionen der Ukrainer waren auf dem Weg nach Westen. Natürlich, ja, die Staus waren 70, 80 Kilometer lang und die Grenze war überflossen. Aber auch die Westukraine, die immer hatte sehr wenig Bevölkerung, plötzlich so populär geworden war. Und das hat eigentlich die Regionen geholfen, auch finanziell besser zu fühlen. Und jetzt, das ist interessant, weil diese Regionen sind so weit weg von Russland. Die Hauspreise sind viel höher geworden. Und die Städte sind viel populärer geworden. So. Und es gibt mehr Leben jetzt dort, dank Flüchtlinge.
Andrei Kurkov, wir sprechen hier in der Kurdirektion, wo Sie gestern gelesen haben. Sie sind vielsprachig, haben wir gehört. Sie sprechen sehr viele Sprachen, aber Ihre eigentliche Muttersprache ist Russisch. Es gibt ja auch sehr viele Menschen in der Ukraine, die Russisch sprechen. Jetzt ist natürlich alles Russische verpönt, wird abgelehnt. Wie geht man denn mit dieser Situation um?
Ja, man muss das akzeptieren, weil eigentlich ja Putin hat annonciert, dass er kommt mit der Armee, um russischsprachige Leute zu verteidigen, obwohl sie brauchten keine Verteidigung. Eigentlich wegen dieser Aggression, die Buchladen wollen, keine Bücher auf Russisch zu verkaufen und es gibt weniger und weniger russischsprachige Produkte. Obwohl die Leute, die Russisch sprachen, die ältere Leute, meine Generation, ein bisschen jünger, sie sprechen weiter Russisch. Ich spreche Ukrainisch ohne Problem, aber ich weiß, dass meine Muttersprache Russisch ist und ich schreibe Fiktion, Romane auf Russisch und Dokumentarbücher auf Ukrainisch, Englisch, Russisch und Kinderbücher auf Ukrainisch und Russisch. Aber nach dem Krieg, das ist klar, dass es wird viel weniger Russisch gesprochen in Ukraine, weil die junge Generation will, auch aus russischsprachigen Familien, will nicht mehr Russisch sprechen. Ja. Und das heißt, dass es wird auch viel weniger Russisch schreibende Autoren in Ukraine geben.
Man hört oft, dass die Europäer Russland nicht gut verstehen können. Russland als Gesamtes, das russische System, auch die russische Kultur. Was würden Sie denn sagen, was Europäer nicht an Russland verstehen oder nicht gut verstehen?
Ich glaube, man konnte ein Buch darüber schreiben. Eigentlich, Russland war immer im Westen romantisiert. So, die russische Kultur war als positive und exotische Kultur wahrgenommen. Und die Leute dachten, dass die Russen und russische Gesellschaft ist anders, aber nicht in diesem aggressiven Sinn. Was war nicht verstanden, dass es gab nie eine demokratische Gesellschaft in Russland. Russland war immer eine Monarchie. Und die Leute haben kollektive Mentalität. Die Ukrainer sind Individualisten. Das ist auch ein Grund, warum sie sind von Russen so gehasst. Weil jeder Ukrainer hat seine eigene Idee. Und die Russen haben alle zusammen eine große Idee und ein Vorbild seines Landes. Großes Russland, ja. Und in diesem Sinn, ja, die haben mehr Angst genetisch nach stalinistischen Repressionen von 1930er Jahren. Und jetzt sie haben diese Angst wieder erlebt. So, sie verstehen, dass jetzt Schweigen bedeutet, du bleibst ohne Problem, ohne Gefängnis, ohne Bestrafung. Putin zu unterstützen bedeutet auch, dass du bist ein Patriot. Und so weiter. Ja. Und jetzt die ganze russische Kultur heute funktioniert, arbeitet für den Krieg. So, es gibt jetzt praktisch patriotische Literaturfestivals überall in Russland. Ich habe heute Morgen über noch ein Festival gelesen. Die patriotischen Dichter in Russland reisen und lesen seine Gedichte über narzisstische Ukraine und homosexuelle USA und Europa und so weiter. So, das ist praktisch, kann man nicht glauben, bis man liest diese Texte oder sieht auf YouTube die Veranstaltungen. So, praktisch, das ist eine spezielle Gesellschaft, die akzeptiert, dass sie leben selbst mit nur Feinden um sich herum. Und sie verteidigen seine Ideen, die sind keine Ideen, das ist eigentlich eine Propagandaprogrammierung von Kremlin. Und so Hauptunterschied zwischen vielleicht Ukraine und Russland und Russen, dass für Russen Stabilität ist wichtiger als Freiheit. Für Ukrainer Freiheit ist wichtiger als Stabilität. Das ist, weil warum wir hatten immer Proteste und Maidan, wenn etwas falsch in dem Land gegangen. Und in Russland, jede Entscheidung von Kremlin ist akzeptierbar und die alle sind zufrieden damit.
Es gibt sozusagen schon eine lange Tradition der demokratischen Prozesse auch in der Ukraine. Wie hat sich denn aus Ihrer Sicht das Verhältnis der Ukraine zu den anderen europäischen Ländern in den letzten Jahren verändert?
Die Ukraine ist eigentlich ein europäisches Land, aber natürlich mit ihrer eigenen Geschichte und mit kleinen Unterschieden. Zum Beispiel, ja, Ukraine hat Probleme, historisch Probleme mit Polen. Und Polen hat uns so viel geholfen dieses Mal, ja. Und doch, die Probleme bleiben. Und das ist schon Schuld der ukrainischen Elite, die will nicht diese historischen Probleme besprechen und einfach sagen, dass ja, wir haben etwas falsch gemacht und sie haben etwas falsch vor 300 Jahren gemacht. Aber jetzt, wir sind Nachbarn und wir sind gute Nachbarn. Aber am jeden Fall, ich hoffe, dass sehr bald Ukraine wird ein Mitglied der EU werden, ja, weil praktisch Ukrainer sind Europäer. Sie nicht nur reisen, viel arbeiten im Ausland, kommen zurück und eigentlich immer sagen, dass wir brauchen das gleiche Steuersystem und die gleiche Justiz wie in Europa. Und wir sind bereit, eigentlich mit Korruption zu kämpfen, obwohl diese Tradition der Korruption ist schon ganz alt und stark. Aber ja, seit 2006, nach Orangenrevolution, es gibt viel weniger Korruption in Ukraine. Und ich habe selber ganz viel gesehen, wie das passiert.
Darum habe ich gesagt, mit den anderen europäischen Ländern. Sie sind ja sehr viel auch unterwegs in Europa. Wird die Ukraine zu wenig als europäisches Land gesehen?
Nein, nein. Weil es gibt so viele Flüchtlinge und die Leute treffen sie in jeder Stadt und reden über Ukraine und sehen, wie viele Leute sind diese Ukrainer, die sind aus Ukraine gekommen. So, es gibt keine Angst von Ausländern, von dieser Migration. Das heißt, dass die Ukrainer sind nicht als Migranten gesehen, sie sind als Nachbarn gesehen, Nachbarn im Nord. Und in diesem Sinne, ich kann sagen, dass eigentlich der Krieg hat ein bisschen geholfen, Vorbild der Ukraine im Westen zu verbessern. Und auch der Krieg und der Mut der Ukrainer hat gezeigt, der Europäer, was für Leute Ukrainer sind.
Sie haben schon angesprochen, Sie sind dabei, die dritte Fortsetzung des Romans fertigzustellen. Wie weit ist der gediehen? Und Sie haben ja schon gesagt, Sie sind auch zufrieden, wie der Roman bisher sich entwickelt.
Ja, weil der erste Roman ist historisches Krimi, aber doch auch gleichzeitig ein historischer Roman. Der zweite Roman, Samson und das gestohlene Herz, ist schon ein Krimi. Und der dritte Roman ist noch mehr ein Krimi mit mehr Wendungen und mehr Geheimnisse. So, ich sagte, dass ich bin sehr zufrieden damit, weil ich glaube, dass die Leser werden sich freuen, wenn sie diese Geschichte lesen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich stolz bin, dass ich habe geschafft, den dritten Roman so zu schreiben und zu konstruieren.
Wir sind schon sehr gespannt. Vielen herzlichen Dank, André Kurkow, für das Gespräch und alles Gute.
Danke Ihnen, schönen Tag noch.
Der ukrainische Autor André Kurkow war das im Gespräch anlässlich seiner Lesung in der Verlagsbuchhandlung Kurdirektion Bad Ischl am 19. September. Er hat aus seinem neuen Roman Samson und das gestohlene Herz gelesen, der im Diogenes Verlag erschienen ist. Das war der Widerhall, wie immer nachzuhören und herunterzuladen auf freiesradio.at. Fürs Zuhören bedankt sich Jörg Stöger.
Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.